Herzlich willkommen bei The Monday Talks, Gespräche unter FreundInnen. Ich bin Alina und ich spreche jede Woche mit verschiedenen GästInnen über feministische Themen und alles, was uns im Moment so bewegt. Heute mit dabei ist Aljoscha. Aljoscha macht nicht nur wichtige Aufklärungsarbeit zu Menschenrechten wegen seinem Leben und dem aktuellen politischen Geschehen, sondern er gehört auch zu den Fab Five bei Queer Eye Germany und ist Arzt. Bei diesem beeindruckenden Lebenslauf gibt es unfassbar viele Themen zu besprechen, denn ich schätze Aljoschas Einordnungen sehr. Wir reden heute über Aufklärungsarbeit auf Social Media und alles, was uns in letzter Zeit so beschäftigt hat. Wie zum Beispiel auch die Wahl von Soran Mamdani zum Bürgermeister von New York, RuPaul's Drag Race und warum keine Gelder für Gewaltschutz gestrichen werden dürfen. Vielen Dank, dass du heute dabei bist.
Ich freue mich.
Yay! Vor allem, weil wir haben immer hin und her geschrieben und haben ewig gebraucht, um einfach mal irgendwie uns zu treffen. Davor aber uns schon ein bisschen ausgetauscht. Und dann haben wir es ja nicht geschafft. Dann haben wir einen langen Call gemacht und dann war es so, hey, ich habe irgendwie voll Bock, lass mal in deinen Podcast.
Ja, und jeder Call ist auch so, ach, das hätte eigentlich schon die Podcast-Folge sein können. Wir haben uns jetzt auch im Vorhinein zu der Podcast-Folge heute schon zu lang bequatscht. Allein das hätte die Folge sein können. Ich habe beschlossen, ich bin jetzt nicht mehr krank. Ich war die ganze letzte Woche krank und das möchte ich jetzt nicht mehr.
Ja, ich mache das auch immer so.
Ja, es reicht
einfach manifestieren.
Jetzt. Ja, wie geht's dir?
Ganz gut. Tatsächlich gerade, also es sind ja ein paar Sachen in meinem Leben, haben sich verändert, die mir gerade ganz gut tun. Ich habe zum einen, das habe ich dir aber gerade schon gesagt, und den Leuten da draußen noch nicht, ich habe entdeckt, dass man bei seinem Handy Vibrationsalarm ausschalten kann und das führt dazu, dass mein Handy nicht durchgehend vibriert und das ist voll die Entlastung. Zweitens war ich jetzt irgendwie 4 Tage lang in einem Airbnb in der Pampa. Das war richtig schön. Ich habe super wenig auf mein Handy geguckt. Es war ruhig. Ich war mit Henry am Strand spazieren. Das war's. Ach so, und ich arbeite wieder als Arzt. Das ist Nummer 3. Und dadurch bin ich irgendwie auch wieder ein bisschen in so einem analogen Leben unterwegs.
Auch richtig schön. Aber darüber sprechen wir auch direkt. Das ist so ein aufregendes Leben. Vor allem, ich bin ja jetzt gerade ganz neu im Social Media Game, raus aus dem 9-to-5-Alltag, wobei Arztleben jetzt auch nicht unbedingt 9-to-5 ist. aber du hast ein bisschen von beidem. Aber ich dachte, wir fangen mal vorne an.
Fang mal vorne.
Für alle, die dich noch nicht kennen. Wie bist du dazu gekommen, Aufklärungsarbeit auf Social Media zu machen?
Oh, da müssen wir ein bisschen zurück. Tatsächlich, es hat, oh, ich weiß gar nicht, 15 oder sowas, bin ich über so ein Video auf Social Media gestoßen. Wurden damals, ich weiß nicht mehr genau, das war so ein Kurzvideo auf Facebook, da gab es so eine Autoplay-Funktion. Das heißt, du hast gescrollt und die Videos haben automatisch angefangen. So, jetzt eigentlich alles. Also es sei denn, da ist sensible Inhalte und das war damals halt nicht, dass sie gesagt haben, hier sind sensible Inhalte, Achtung, sondern es ging direkt los. Und das war so ein Video, in dem Tiere geschlachtet wurden. Und das ging, glaube ich, nur so 6 Minuten oder so. Und ich habe normalerweise immer weiter gescrollt, weil ich keinen Bock hatte, mir das zu geben, weil ich so dachte, nee, ich will das gar nicht wissen. Ich liebe mein Fleisch und meinen Käse. Und ich habe ja auch wirklich überkompensiert. Also ich würde sagen, ich habe damals, also ich war, glaube ich, auch noch nicht so lange. Nee, war ich überhaupt schon geoutet? Doch, ich war schon geoutet, aber noch nicht so lange. Und ich habe schon gemerkt, dass ich versucht habe, noch in dieses heteronormative Männlichkeitsbild zu passen und habe dadurch auch sehr doll auf meinen Fleischkonsum beharrt, weil männlich. Und das kann ich jetzt rückblickend als viel besser reflektieren. Und dann habe ich dieses Video geguckt, habe, glaube ich, selten so viel am Stück geweint. Also ich habe wirklich 2 Stunden in meiner Wohnung nur geheult, weil ich es so schlimm fand. Und das ist auch wieder dieser feine Unterschied zwischen, man weiß irgendwie, dass das nicht gut ist, aber man guckt halt nie hin. Und ich habe immer gesagt, ich bin tierlieb. Und habe ich diese Videos gesehen und dachte, das kann ja nicht sein. Wieso? Also ich will das nie wieder unterstützen. Hab dann aber trotzdem erstmal weiter so flexitarisch und immer weiter Schritt für Schritt zurück und bin dann vegan geworden und hab dann irgendwann mich auch mit meiner eigenen queeren Identität ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Auch, glaube ich, im Rahmen von Queer Eye. Aber davor ging es dann halt los, dass ich so einen YouTube-Kanal gegründet habe mit jemandem zusammen. Und der ist erfolgreich geworden. Und dann bin ich in die Öffentlichkeit geraten und dann hat so ein bisschen Denkanstöße losgelegt, unter anderem tatsächlich damals auch, bevor sie bekannt war, habe ich das Buch Exit Racism von Tupac Ogette gelesen. Also da war sie wirklich auf Social Media, glaube ich, nur irgendwie noch paar tausend vielleicht oder so, paar hundert FollowerInnen. Und dann habe ich sie markiert und dann habe ich mit ihr auch gequatscht und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und das hat dann auch nochmal was losgelöst. Und ich glaube, so kamen immer wieder neue Sachen dazu. Und dann tatsächlich Queer Eye Germany, was nochmal so ein bisschen in meiner Queerness was verändert hat. Ja, und dann ist auch noch viel Scheiße passiert, würde ich sagen, zwischenmenschlich in meinem Leben. Ich wurde ziemlich viel verarscht und hintergangen. Und das hat dazu geführt, dass ich dann meinen eigenen Kanal gemacht habe. Und das ist jetzt die Kurzfassung.
Aber trotzdem sehr beeindruckend auf dieses ganze Thema, dass man dann auch verarscht und hintergangen wird. Ich glaube, das ist tatsächlich auch sowas, was so ein bisschen dazu gehört, ne? Mit Social Media und
Leider,
je bekannter man wird, desto mehr kommen solche Geschichten. Aber das ist heute nicht unser Hauptthema. Du hast ja schon so ein bisschen angesprochen, du hast über Veganismus vor allem gesprochen, aber jetzt auch sehr viel über rechte Politik. Du sprichst auch sehr viel über den Genozid in Gaza, auch über patriarchale Gewalt machst du einiges. Ist ja auch da auch alles Herzensthemen von mir. Wie gehört das für dich alles zusammen?
Also ich glaube, ich tatsächlich fange ich jetzt einmal mit Veganismus an, weil für mich war das genau dieser Prozess, der mir gezeigt hat, dass das alles zusammenhängt. Ich habe halt mit Tieren angefangen und war dann total in meinem Tunnel und habe das nur noch gesehen, überall. Also ich habe in einer Kasse gewesen und du guckst, boah, Leute haben Leder an der Hose, Gürtel an, Lederschuhe, Wolle, gehen in den Zirkus, gehen in den Zoo, konsumieren tierische Produkte ohne Ende, die sind überall, es ist völlig normalisiert so. Und dann beschäftigst du dich mit Rassismus und merkst so, wow, krass. Überall, ich sehe jetzt gerade in der Werbung, sind also primär an den Plakaten immer nur weiße Menschen, immer nur hetero Menschen, nicht queere Menschen. Wenn, dann sind es oft so Tokens, also so, wir haben hier eine schwarze Person eingestellt, damit wir diverse wirken. Mikroaggressionen in der Sprache, also es wird immer mehr so ein Bewusstsein geschaffen. Dasselbe bei Queerness, dasselbe auf einmal, ne, dann beschäftigst du dich mit Gewalt gegenüber von weiblich sozialisierten Menschen und denkst so, oh krass. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, ich habe selber eine Freundin, die schwarz ist und sich seit Jahren, also seit ich sie kenne und noch viel länger, absolut feministisch engagiert. Und ich habe damals zu ihr gesagt, naja, also wenn du halt auch immer überall das nur thematisierst, dann machst du es halt auch erst zum Problem. Das war ich so. Und ohne jetzt ein bisschen wieder so zu weit auszuholen, ich glaube halt, dass es für uns alle mega wichtig ist zu verstehen, dieser Spruch, den vielleicht einige schon mal gehört haben, nobody's free until we're all free, der ist zwar manchmal so ein bisschen plump oder hört sich so plump an, wenn man ihn schon so gehört hat, aber wirklich darüber nachzudenken, dass Formen der Unterdrückung nicht nur zusammenhängen, sondern aufeinander aufbauen, dass wir uns das Merkmale, die wir uns raussuchen, ob es jetzt irgendwie die Zugehörigkeit einer Spezies oder Unterdrückung von weiblich sozialisierten Menschen, von Körpern, von rassifizierten Menschen, von queeren Menschen, oder eben von mehrfach marginalisierten Menschen, also queere Menschen, die rassifiziert sind, die vielleicht trans sind, die eine Behinderung haben, dass das also aufeinander aufbaut und dass vor allem Menschen, ich weiß nicht, ich denke mir halt immer so, wie wollen wir diese Welt verlassen und was wollen wir hinterlassen? Wollen wir versuchen, dass wir es irgendwie allen so schön wie möglich machen? Oder nur wir. Es ist so schwierig, da so kurz drüber zu sprechen. Ich verliere mich sonst immer in so Monologen. Und ich weiß, es ist irgendwie auch noch dein Podcast.
Ja, aber geh gerne rein. Also, weil ich habe auch gefragt, weil ich auch finde, das gehört alles zusammen. Wenn man einmal strukturelle Ungleichheit verstanden hat, finde ich, sieht man die überall. Und es ist auch ein Prozess. Ich finde es immer ganz, ganz schwierig, wenn gerade zum Beispiel im Feminismus sich dann konzentriert wird auf weiße, cis-hetero Frauen ohne Behinderung, die in Deutschland leben. Und dann, sobald es irgendeine weitere Marginalisierungsform ist, dann ist es schon nicht mehr unser Thema. Das finde ich ganz, ganz schwierig. Also solange wir strukturelle Ungleichheit verstehen, wir verstehen, wie Kapitalismus funktioniert, wir verstehen, wie das Patriarchat funktioniert, wir verstehen auch koloniale Strukturen, die wir immer noch haben, dann glaube ich, macht es total Sinn. Also darum fand ich, dass alle Themen, die du besprichst, passen dann doch eben alle zusammen, weil es eben immer um strukturelle Ungleichheit geht.
Und es geht nie darum zu sagen, ich glaube, das ist ganz wichtig, auch jetzt so, wenn ich an mein eigenes Leben denke, es geht nie darum zu sagen, dass jemand ein schlechter Mensch ist, sondern dass wir schlechte Dinge gelernt haben zu reproduzieren in unserer Sprache, in unseren Denkmustern. Das bedeutet, dass wenn ich vor, ich denke mal so ein bisschen zurück, ich habe ein gutes Beispiel. Ich habe ja gerade ein Buch geschrieben, es ist jetzt noch nicht draußen, aber es kommt im Mai. Und ich habe in diesem Buch, weil ich das jetzt alles gerade nochmal durcharbeiten musste, gibt es einen Teil, wo ich mein Tagebuch ausgepackt habe. Also ich habe das wirklich für mich nochmal rausgesucht, auch für meine ADHS-Diagnostik damals. Und da ist ein Ausschnitt drin, da war ich 13. Also 13 Jahre alt, noch nicht geoutet und habe so viel Selbsthass in mir getragen, dass ich irgendwie in so einem Ausschnitt ganz doll abwertend über mich und meine Intelligenz gesprochen habe und wie, dass ich es eigentlich gar nicht verdient hätte, meine Eltern mich nicht verdient haben, meine Freundinnen mich nicht verdient haben und ich es eigentlich auch nicht verdient habe zu leben. Und ich benutze in diesem Tagebucheintrag unsagbar fettfeindliche, frauenfeindliche und behindertenfeindliche Sprache. Und trotzdem bin ich ein unschuldiger, lieber 13-jähriger Junge, der das nicht gemacht hat, weil er anderen wehtun wollte, sondern weil er so sozialisiert ist. Also ich bin in einem Umfeld groß geworden, in dem das normal war. Das macht es aber für Betroffene nicht schöner, das zu lesen oder zu hören. Auch damals nicht, auch als es noch kein Social Media in der Form gab wie jetzt. Und ich finde es ein schönes Beispiel, weil ich mit 13 Jahren eben noch kein, also so wie jetzt Friedrich Merz, da könnte man halt einfach sagen, gut, der Zug ist abgefahren, das ist ein Arschloch. Aber ich war mit 13 Jahren halt kein Arschloch und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Menschen einfach anfangen, ihre Privilegien zu hinterfragen, also darüber nachzudenken, Themen, die mich nicht betreffen, machen mein Leben nicht automatisch super easy. Das heißt nicht, dass man durchs Leben gesegelt ist und alles war entspannt, sondern einfach nur, dass einen bestimmte Themen nicht betroffen haben. Weil man zum Beispiel nie über Barrieren nachdenken musste, weil man eben keine körperliche Behinderung hat. Weil man nie bei der Wohnungssuche, weil man Müller mit Nachnamen heißt, Angst hatte, dass man abgewiesen wird oder einen rassistischen Spruch gedrückt bekommt. Weil man, wie ich zum Beispiel, immer bis zum heutigen Tage Angst hat, mit dem Partner Händchen halt durch die Straßen zu laufen. Immer. Außer am CSD vielleicht. So. Das sind Privilegien und es ist halt mega wichtig, die zu hinterfragen und sich klarzumachen, dass es nicht darum geht, ey, ihr seid keine schlechten Menschen. Wir müssen die erstmal sehen und verstehen, damit wir anfangen können, diesen Prozess überhaupt zu starten.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also, dass man sich nochmal in Erinnerung ruft, wir sind alle sozialisiert im Patriarchat, in einem kapitalistischen, sehr, sehr diskriminierenden System und wir haben diese Sprache gelernt. Also das war für dich ja nicht fettfeindlich, behindertenfeindlich gemeint, sondern das ist einfach Sprache, die zum Alltag dazugehörte. Und da finde ich es auch nochmal wichtig zu sagen, es ist ein Prozess. Es ist niemand heute auf morgen aufgewacht und hat gesagt, so, ich bin mir all meiner Privilegien bewusst und das ist jetzt die Arbeit, die ich mache. Sondern man lernt immer dazu. Niemand ist perfekt. Man kann sich auch verändern. Man kann sich weiterentwickeln. Man kann auch nochmal Meinungen, die man hatte, revidieren. Man muss nicht immer sich an sowas festbeißen, weil wir müssen ja auch sagen, wir sind in einer sehr, sehr kleinen Bubble. Also in unserer Welt sind die meisten sehr inklusiv, sehr queerfreundlich, sehr feministisch, sehr antirassistisch. Aber das ist nicht die breite Masse, das muss man ehrlich sagen. Also wir haben über 50% der Deutschen, die CDU oder AfD wählen. Die sehen sicher viele Dinge sehr anders als wir. Und es kommt ja auch immer darauf an, wo man sich bewegt. Also ich glaube, auch in großen Städten ist es nochmal was anderes als jetzt eher im ländlichen Raum. Und darum finde ich, ist es total wichtig, dass wir auch Empathie für uns selber haben, offen sind, dazu zu lernen und vor allem zuzuhören. Wenn uns marginalisierte Personen sagen, das hat mich verletzt, dann war das verletzend. Da brauchen wir da gar nicht uns zu rechtfertigen und zu sagen, ja, aber ich habe das so und so gemeint. Da kann man sagen, das tut mir leid und das kommt nicht wieder vor. Danke für den Hinweis. Und gut ist, mehr braucht es gar nicht. Aber ich glaube, es ist echt sowas, all das sind Themen, wo sich die Leute sehr schnell sehr angegriffen fühlen, eben weil es auch ja mit Persönlichkeitsmerkmalen verknüpft ist. So albern das ist, aber ich meine, du hast recht, Fleischkonsum ist total verbunden mit Männlichkeit. Wir sehen das ja auch bei Markus Söder, dass eine ganze politische Kampagne sich ja irgendwie um Fleisch dreht. Das scheint das Wichtigste zu sein, auch jetzt diese neue EU-Regelung, dass vegane Produkte nicht mehr wie Fleischprodukte heißen dürfen. Ihr könnt euch ja nicht vorstellen, was das gekostet hat. Also ich war ja auch früher in so EU-Ratsarbeitsgruppen für die Bundesregierung. Ich weiß, solche Sitzungen, die dauern. Also das sind viele, viele Sitzungen, wo viele, viele Menschen dran beteiligt sind über Ewigkeiten. Also was uns das an Steuergeldern gekostet haben muss, zu diesem Entschluss zu kommen, könnte man meinen, wir haben gerade keine anderen Probleme.
Aber das Ding ist, gerade bei dem Thema und auch bei anderen Themen, ich finde, das passt auch ganz gut, weil Markus Söder, Fleisch, Männlichkeitsbilder und so und diese, also es ist ja schon eine ganz bewusst gewählt spaltende populistische Sprache, die er und viele andere auch benutzen. Und auch dieser Entschluss, ich halte das ja auch für trotzdem sehr kalkuliert. Also Markus Söder weiß, genau wie Friedrich Merz, dass niemand vor diesen Regalen steht und verwirrt ist. So, das weiß der. Ich glaube, das, was das aber bewirkt und was es auch erfolgreich wieder geschafft hat, ist eine emotional geladene Debatte loszustarten, die dazu führt, dass Menschen sich mehr spalten, weil es ein Kulturkampf ist, der initiiert wird von PolitikerInnen, die eigentlich die Interessen der Reichsten und Mächtigsten in dieser Welt vertreten, aber nicht möchten, dass wir das merken. Und es funktioniert. Denn das Problem ist, was jetzt gerade passiert ist, wir alle haben, ich habe etliche Reels dazu gesehen, ich habe einfach ganz viel Content dazu gesehen, wie lächerlich das ist. Und das ist alles super unterhaltsam gewesen. Aber ich habe so gedacht, das ist witzig, weil wir gehen da gerade voll drauf ein. Und eigentlich müssten wir auf das eingehen, was gerade wirklich passiert. Ignoriert es einfach. Denn die wollen, dass wir es nicht ignorieren. Die wissen, dass wir es nicht ignorieren. Genau wie mit dem Gendern. Das sind ja Themen, die sind hoch emotional aufgeladen, weil sie mit einem Gefühl verbunden werden. Emotionen, viel wichtiger in der Politik als alles andere.
Mit Fakten.
Weil sie mit einem Gefühl verbunden werden oder ein Gefühl, was vermittelt wird, dass uns was weggenommen wird. Das heißt, uns wird vorgeschrieben, also die Woken zum Beispiel halten sich für was Besseres als ihr. Die wollen euch die Sprache vorschreiben, die wollen euch euer Schnitzel wegnehmen. Und das ist ein Teil eurer Identität, eurer Kultur. Lasst ihr das wirklich mit euch machen? Und wir reden aber dann nicht darüber, was passiert, was passiert eigentlich in der Massentierhaltung? Wenn nur 1% der Empörung über dieses Verbot in die Tatsache gehen würde, wie Tiere gehalten werden und wie schlimm das ist, oder 1% der Empörung über die Geschlechterungleichheit hinter dem Gendern, die Idee, die ja nie perfekt war, die nie gesagt hat, wie ich bin die Lösung für alles und wenn ihr gendert, dann brauchen wir keinen Feminismus mehr. Es ist ja immer nur ein Teil des Puzzles, der dann aber instrumentalisiert wird, also genutzt wird, um irgendwie so einen Kulturkampf loszustarten. Und das finde ich so perfide, weil, also in den letzten Jahren, also gab es von Oxfam ja nochmal eine Studie, die allein in Deutschland auch wieder, die reichsten, ich weiß nicht, 1% oder 0,1%, ich weiß es gerade gar nicht mehr, also die Milliardäre in Deutschland haben ihr Vermögen verdoppelt über die letzten 10 Jahre, während die Ärmsten ihr Vermögen halbiert haben. Das heißt, die Schere zwischen Arm und Reich ist größer geworden. Und die CDU und dergleichen haben es gerade geschafft, uns das Gefühl, also Menschen das Gefühl, erfolgreich zu geben, dass die Ärmsten und Schwächsten dieser Gesellschaft schuld daran sind. Also BürgergeldempfängerInnen und Geflüchtete, Kriegsgeflüchtete vor allem. So. Und die gegeneinander auszuspielen, während die Reichsten immer reicher werden. Das ist so Endgegner-Level perfide. Und das schaffen sie eben nur durch solche Kulturkämpfe.
Genau. Ich glaube, das liegt auch daran, ne? Natürlich, wer gibt Gelder für solche politischen Kampagnen? Wer ist auch WählerIn und wer nicht? Also, ich habe vor einer Weile einen Post dazu gesehen, dass natürlich geht die Politik gegen MigrantInnen und zum Beispiel nicht gegen häusliche Gewalttäter, weil die häuslichen Gewalttäter sind eure Wählergruppe.
Genau.
Und natürlich könnt ihr das nicht machen, weil ihr verliert halt Wähler. Ich finde aber auch, also wir werden ja schon so ein bisschen für nicht kompetent genug verkauft. Also weil man muss ja ehrlich sagen, also wenn wir jetzt wirklich annehmen, das größte Problem der Deutschen ist, dass wir in den Supermarkt gehen und wir können nicht auseinanderhalten, ist das jetzt eine Fleischwurst oder ist es eine Veggie-Wurst? Dann haben wir ja ein großes Problem. Also wenn wir wirklich nicht die Kompetenz haben, in einem Supermarkt zu lesen, was auf der Verpackung steht. Also ich hatte diese Schwierigkeiten noch nie. Ich finde, es ist sehr gut ausgeschildert, was ist jetzt das vegane Regal. Wenn man das nicht schafft, also wenn ich jetzt wirklich unbedingt eine Bratwurst aus einem Tier kaufen möchte und ich verkaufe versehentlich die Veggie-Wurst, ich würde mich doch schämen. Ich würde nicht sagen, so jetzt ist aber Zeit für eine politische Revolte. Jetzt, hier muss mal ein Schlussstrich gezogen werden, weil ich schaffe es nicht, alleine einkaufen zu gehen. Also wie können wir dann von diesen Menschen erwarten, dass sie die Medienkompetenz haben, die Nachrichten zu verstehen, einzuordnen, was eine AfD auch auf Social Media erzählt. Aber darüber wird ja gar nicht gesprochen. Es wird angenommen. Ja klar, das schaffen die einfach nicht. Und auch das wieder zum Thema Gewalt gegen Frauen. Also auch da wird ja immer gesagt, ach, Männer schaffen das nicht, einfach nach Konsens zu fragen. Einfach mal kurz zu fragen, hey, möchtest du das auch? Das ist eine zu hohe Anforderung, das können die nicht. Also wie wenig Erwartungshaltung haben wir an die Menschen, dass sie sowas nicht schaffen?
Du, dass es wirklich Erwartungshaltung ist oder Kalkül? Weil ich glaube, wie gesagt, eher, dass es Kalkül ist. Die wissen das, also die wissen, was sie damit losstarten. Und die wissen, dass wenn sie über diese Themen sprechen, dass Menschen das natürlich unterscheiden können. Weil das, wenn wir über Verbrauchertäuschung, Verbraucherinnentäuschung reden möchten, dann können wir ja mal darüber sprechen, wie perfide es eigentlich ist, dass die meisten Menschen noch nie einen Stall von innen gesehen haben und wissen, was für ein glückliches Tier da irgendwie in diesem in Plastik verpackten lächelnden Schwein hinter den Kulissen tatsächlich also passiert. So, das ist, finde ich, viel krassere Verbraucherinnentäuschung, als irgendwie zu sagen, da vorne steht das Wort vegan. Aber wie gesagt, das ist ja alles eine Scheindebatte. Ähnlich wie mit Gendern, ähnlich wie mit Gewalt, die von MigrantInnen ausgeht. Es ist ja am Ende, männliche Sozialisierung ist ein Problem und auch das wird ja nie thematisiert, weil wenn wir männliche Sozialisierung thematisieren würden, dann wäre eben ein großer Teil der Wählerschaft auch ein Problem oder Teil des Problems, wenn wir uns nicht darüber reflektieren. Und ich bin ja selber Teil des Problems, wenn ich mich nicht reflektiere. Und das habe ich lange Zeit nicht. Und selbst jetzt muss ich sagen, ich werde ja diese Gedankenmuster nicht einfach ablegen können über die Jahre. Und nur weil ich mich jetzt ein bisschen einsetze, muss ich mir trotzdem bewusst sein, dass ich immer noch also Fehler machen werde, sexistische, misogyne Denkmuster in mir trage, immer wieder in Situationen kommen werde, in denen ich merke, oh krass, das ist mein männliches Privileg. Allein die Arbeit, die ich mache, so, ich werde als Mann automatisch in der Regel ernster genommen in dem, was ich mache, weil ich männlich gelesen bin, so.
Ja, also da müssen wir uns auch wirklich alle auseinandersetzen, also weil internalisierte Misogynie, davon sind Flinterpersonen auch nicht frei. Da muss man immer sich selber so ein bisschen hinterfragen, warum sehe ich das jetzt so, wie ich sehe. Du hast dich aber jetzt ja auch entschieden, wieder als Arzt zu arbeiten, zusätzlich zu allem, was du sonst noch machst. Social Media, du hast jetzt ja gerade ein Buch geschrieben und jetzt bist du wieder als Arzt aktiv. Wie kamst du zu dieser Entscheidung?
Also, ich muss jetzt gucken, wie ich das, also wir haben da schon mal ein bisschen privat drüber gesprochen. Ich versuche das jetzt mal so unshady wie möglich zu machen. Also, ich glaube, es ist ein Prozess über eine gewisse Zeit gewesen, dass ich gemerkt habe, ich bin für Social Media in der Form, in der ich es gerade konsumiere, nicht so gemacht, weil ich immer wieder in krasse Selbstzweifel rutsche, mich ständig vergleiche, das Gefühl habe, dass ich nicht genug abliefere und dann in so Ohnmachtssituationen, in denen ich dann einfach wochenlang nichts poste, mit dem Anspruch so, wir wollen ja die ganze Zeit nur Wachstum, größer werden, sichtbar werden und das müssen wir teilweise ja auch, weil wenn ich nicht viel poste, bekomme ich auch viel weniger Anfragen von Brands und das ist mein Lebensunterhalt so. Das heißt, das ist schon miteinander verknüpft, ich kann es nicht einfach aussitzen. Und ich merke dann so, ey, andere Leute haben so viele Struggle und kriegen trotzdem hin, jeden Tag oder jeden zweiten Tag ein Video hochzuladen. Ich krieg's nicht mal hin, alle paar Wochen ein Video hochzuladen. Obwohl ich 1000 Ideen habe, ne? Also es ist nicht so, dass ich nicht irgendwie was auch weiß, was ich da machen möchte. Aber ich bin halt ab dann auch so einen extrem perfektionistischen Anspruch, den ich nicht ablegen kann. Ich sage, okay, ein Video muss so und so sein, das muss irgendwie da reinpassen, ich kann nicht einfach alles hochladen. Und dann kam aber irgendwie auch noch über die Jahre dazu, dass ich gemerkt habe, dass die Branche auch ganz schön hinter den Kulissen, so wie wahrscheinlich jede andere Branche, giftig ist und die oder sein kann. Und Kapitalismus hat als System ein großes Problem, und zwar, dass man irgendwann alle Themen kapitalisieren kann. Und dazu gehören eben auch aktivistische Themen. Das bedeutet, du kannst als Person, die hinter den Kulissen super misogyn und frauenfeindlich und ätzend ist, kannst du einen riesen Erfolg haben, eine riesen Plattform und badass Bitch sein, aber hinter den Kulissen das komplette Gegenteil und niemand kriegt's mit und du machst dich selber reich daran. Und solche Begegnungen sind immer häufiger geworden. Und irgendwie war eines dieser Erfahrungen, die ich da gemacht habe, über die letzten Jahre auch auf YouTube und so, war so ein der Tropfen auf dem, heißt das, nee, wie heißt das denn, der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat.
Ja.
Das. Dass ich gemerkt habe, hey, ich vergleiche mich die ganze Zeit, ich werte mich ab, ich habe Impostergedanken ohne Ende, ich brauche irgendwie wieder eine Struktur, ich brauche einfach so einen Job, bei dem ich mir morgens jemand sagt, hey, so, du gehst jetzt in den Saal, da machst du Narkosen, dann ist Feierabend und ich habe was gemacht, ich hatte menschliche, zwischenmenschliche Interaktion. Ich hatte das Gefühl von Selbstwirksamkeit, so, ich habe was gemacht, gespritzt. Die Person ist am Ende wieder aufgewacht im besten Fall. Und es ist alles gut gelaufen. Ich gehe nach Hause und weiß ich nicht, weniger am Handy. So, das war, glaube ich, so ein bisschen der Grund und ich bin sehr froh über die Entscheidung. Ich bin aber auch nur in Teilzeit, ne?
Ja, ich kann es gut verstehen. Ich finde es wirklich einen guten Mix. Also ich bin ja jetzt sehr glücklich, dass ich aus meinem Job raus bin, aber weil ich habe ja auch für ein CDU-Ministerium gearbeitet und mit Karin Prien wirklich wenig Gemeinsamkeiten, was meine politische Ausrichtung angeht. Aber ich verstehe es trotzdem total. Also bei Social Media, ich liebe diesen Job. Ich bin total dankbar dafür. Ich mache es aber ja auch erst seit kurzem. Aber was natürlich schon total krass ist, man kriegt zu allem Feedback, weil alles wird nun mal an Zahlen gemessen. Und so wie du sagst, die Zahlen haben jetzt einen monetären Wert. Also wenn die Zahlen schlecht sind, dann kriegt man weniger Geld für Kooperationen. Also der Lebensunterhalt hängt davon ab. Und das hat man sonst nicht. Also bei jeder Story sehe ich ja sofort, die hat jetzt performt, die hat nicht performt. Bei jedem Video sehe ich das. Und lass mal drei hintereinander schlecht sein. Gerade jetzt, ich bin jetzt seit 2 Monaten selbstständig, ich denke direkt, okay, jetzt ist alles vorbei, jetzt will mich nie wieder jemand sehen, das war's jetzt. Plus, alle anderen sehen es ja auch. Also das hat man ja nicht auf der Arbeit, bei jeder E-Mail, die man schreibt oder bei dir jetzt, bei jeder Narkose, die du machst, kommt nicht sofort, das war jetzt eine 10 von 10, das war eine 8 von 10. Hier haben alle das gut befunden, was du gemacht hast. Hier fanden das 10 Leute richtig scheiße. Und das hat man bei Social Media wirklich bei allem. Also ich bin dankbar für Tipps, wie man damit umgeht, weil ich habe es noch nicht rausgefunden.
Also ich mache das in der Therapie ganz viel. Jetzt gerade habe ich Therapie leider Pause, aber prinzipiell war das einer der Hauptthemen in der Therapie für mich, weil da so damit umzugehen und damit lernen umzugehen, man muss ja auch da, also auch auf dieser Ebene müssten wir eigentlich über strukturelle Diskriminierung sprechen, weil es ja auch wieder so ist, dass Privilegien einen weiter vorantreiben, die Themen, die man macht, einen weiter vorantreiben. Und jemand, der sich zum Beispiel nur mit Wohlfühlthemen auseinandersetzt, das ist ja ein Privileg. Also das sind ja meist heterosexuelle weiße Cis-Männer, sagen wir jetzt einfach mal pauschal, nicht natürlich immer, wir alle wissen, not all men, not all white people, so. We know, aber es ist ja trotzdem so, dass wenn man über Privilegien spricht, dass natürlich Menschen, die super viel Privilegien haben, ein viel größeres Publikum erreichen und meist ja auch selber viel weniger von struktureller Diskriminierung betroffen sind und deswegen ja auch allein schon einen weniger Weitblick haben, weil es sie eben nicht betrifft und weil sie wissen, dass sie mehr Geld damit machen können, als wenn sie unbequeme Themen ansprechen. Je unbequemer du wirst, desto weniger Menschen erreichst du. So, und das bedeutet bei uns im Umkehrschluss, wir kriegen mehr auf den Sack, weil wir unbequeme Themen ansprechen. Leute haben aber auch oft einfach keinen Bock, weil es einfach nervig ist und sich lieber, keine Ahnung, furzende Ziegenvideos angucken oder sowas. Was ich auch verstehen kann. Die Weltlage ist nun mal nervig und kacke. Ich kann es den Leuten nicht mal übel nehmen.
Ja.
Und dann kommt halt noch dazu, dass man sich vergleicht und die ganze Zeit denkt, okay, wow, irgendwie die anderen performen so krass gut. Und ich denke halt immer, ich habe da was falsch gemacht. Es ist langweilig, meine Hook ist doof. Irgendwie die Inhalte sind langweilig oder es liegt an mir. Und ich bin jetzt, ich versinke jetzt in der Bedeutungslosigkeit.
Ja. Ich finde es auch so krass, also gerade dieser Vergleich mit anderen, ich finde es total schön, also weil du sagst, es gibt wirklich viele Negativbeispiele, die es sehr toxisch machen. Es gibt aber ja auch sehr viele positive Beispiele. Also wir haben uns kennengelernt über Social Media, auch Jalou und Gazelle. Also wir sind jetzt alle befreundet, weil wir uns durch Social Media kennen. Also das finde ich schon sehr, sehr, sehr toll. Es gibt wirklich liebe Menschen, auch Josi kenne ich auch durch Social Media, war hier auch schon im Podcast. Was sie jetzt zum Beispiel Josi, liked jede einzelne Story, die man macht. Also die ist so hinter den Kulissen total unterstützend von allen, ohne dass sie was dazu sagt. Also sondern manche Leute sind total lieb, herzlich und unterstützend. Das gibt's auch.
Absolut.
Trotzdem, natürlich bleibt einem das am ehesten in Erinnerung, wenn die Leute Sachen doof finden, die man macht. Plus, ich finde es am härtesten, wenn es aus der eigenen Bubble kommt. Also wenn jetzt irgendwelche AfD-AnhängerInnen uns blaue Herzen schicken oder sagen, das ist alles doof, was wir machen, da denke ich, meine Güte, also ist eure Zustimmung will ich gar nicht. Das ist schon okay. Schwieriger finde ich echt, wenn es so aus der feministischen Bubble oder aus der linken Welt kommt, weil man muss ja leider schon sagen, auch da gibt es sehr viele Unstimmigkeiten.
Ja.
Und das finde ich dann schon, also weil ne, das ist schon so ein großes Ding, wenn man für eine Sache steht, muss man für alles stehen und wenn man dann aber mal Plastik verwendet oder ich habe eine andere Ansicht als andere FeministInnen, ich bin zum Beispiel gegen das Sexkaufverbot, das sehen andere anders. Ich finde, das ist auch so eine Meinung, die will ich hier gar nicht weiter ausdiskutieren, weil es ist zu komplex. Es ist ein Thema, wo ich beide Seiten gut verstehen kann, auch gerne in den Dialog gehe. Aber manche Themen sind zu komplex für Social Media und wenn man da dann den Hass entgegenkriegt, das finde ich dann schon hart. Gibt es für dich auch Themen, wo du sagst, das ist zu komplex, das mache ich hier nicht auf?
Also, weiß ich nicht. Das Problem ist ja so ein bisschen, dass die, also ich mir fällt jetzt kein Thema konkret ein, wo ich sage, das habe ich irgendwie, also es gibt natürlich Themen, die ich auf Social Media nicht bespreche, aber das ist eher dann privater Natur. Aber das Problem für mich ist so ein bisschen, dass Social Media und auch dazu geführt hat, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Leute sehr klein geworden ist und wir gefühlt alles in kleinen Häppchen, in einfachen Lösungen haben wollen. So, hey, mach doch mal eine Story, mach doch mal ein Video zu dem Thema. Und das ist einfach, das geht oft nicht. Also oft sind, ich denke ja die ganze Zeit so, boah, ja, da, als du gerade gesagt hast, man auch aus der eigenen, aus die Linke, dieses typische Narrativ, die linke Bubble kriegt sich selber nicht mal gerafft und so, ne? Das ist ja irgendwie auf Papier erstmal ein Spruch, den haben alle Leute schon mal gehört. Ich finde den aber viel zu unterkomplex. Ich finde viel zu unterkomplex zu sagen, die linke Bubble hat sich nicht im Griff. Weil, also erstens, politisch links ist ein Riesenspektrum. So, was ist politisch links? Wir können, das ist übrigens auch eine tolle Überleitung gleich zu New York. Aber ich, also politisch links ist ja erstmal ein Riesenspektrum. So, das ist ja, also da gibt's, keine Ahnung, Neoliberale und, also ist ja auch egal, da fängt's für mich mit an. Dann würde ich auch sagen, dass es natürlich unterschiedliche Gründe gibt, die dazu führen, dass Leute zum Beispiel sich selbst aufwerten und irgendein Thema für sich entdeckt haben, in der sie, was dann so wie so ein identitäres Ding wird, wo sie andere Leute mit abwerten können, weil sie sich irgendwie zum ersten Mal in meinem Leben mit irgendwas auseinandergesetzt haben und dann denken, der zeige ich es jetzt, die hat irgendwie einen Plastikstrohhalm und ich habe hier mit meinem Bambusstrohhalm die Welt gerettet. Das gibt's mit Sicherheit auch, aber das dominiert, glaube ich, nicht das Internet.
Nee.
Dann kommt, glaube ich, noch dazu, dass Leute, die laut sind, oft mehr Raum einnehmen, aber das bedeutet nicht, dass das die Mehrheit ist. Also unsere Wahrnehmung ist ja auch nochmal beeinflusst. Die Wahrnehmung ist ja nicht die Realität automatisch. Und dann kommt meiner Meinung nach auch noch ganz groß mit dazu, das Thema Privilegien. Innerhalb einer Bubble ist es oft so, dass Menschen, in der Welt, in der wir leben, ist es oft so, dass die Menschen immer nur so weit denken, wie es sie selber betrifft. So, und das hast du natürlich auch in der linken Bubble. Sobald etwas über sie hinausgeht, ist es so, boah, es nervt mich, was für ein unnötiges Thema. Oh, Pronomen, ja, kein Wunder, dass man damit Leute, lol. So, weißt du, Menschen sind auf einmal genervt von Themen, ja, weil sie dich selber nicht betreffen. Und ich glaube, das ist ein Problem auch innerhalb natürlich linker politischer Strukturen, dass wir nicht über unsere eigenen Privilegien hinausgehen wollen, weil wir uns dadurch natürlich immer mehr abspalten. Deswegen, ich finde, dass Themen online und in dieser Welt viel komplexer sind, als wir denen Raum geben können.
Ja, das glaube ich sofort. Also es ist wirklich schwierig auf Social Media. Ich dachte auch ganz am Anfang schon, als du gesagt hast, du hast ein Facebook-Video gesehen, das war 6 Minuten lang, also ein sehr kurzes, da dachte ich, wow, das würde sich ja heute schon kaum jemand angucken. Also so ein 6-Minuten-Video auf Social Media, das hätte schwierige Karten. Also
YouTube.
Außer YouTube, ja. Aber da ist die Aufmerksamkeitsspanne so kurz geworden. Ich dachte am Anfang auch, ich muss in meinen Videos immer alles ansprechen. Jetzt merke ich, einen Punkt pro Video kann man rüberbringen. Mehr geht nicht, dann mache ich lieber 3 Videos zum selben Thema. Aber es ist total schwierig geworden, finde ich auch. Aber trotzdem nochmal zum Vergleich, Social Media, Arzt, ja. Was macht dir gerade am meisten Spaß?
Also gerade, weil ich jetzt erst frisch angefangen habe, würde ich schon sagen, dass mein Job als Arzt mir mehr Spaß macht, weil einfach weniger, es ist gesünder für meine mentale Verfassung. Ich kriege die Hate-Sachen nicht mehr so gut ab. Ich gucke nicht so viel aufs Handy und sehe, was in der Welt passiert. Ich bin nicht so doll im Vergleichen und ich habe irgendwie ein bekanntes Umfeld, Leute, die mich kennen. Ich merke, dass ich den Job immer noch kann. Das ist ja 5 Jahre Pause auch immerhin gewesen fast. Ich werde super doll gewertschätzt von meinen KollegInnen, von meinem Chefarzt, von meiner Oberärztin und so. Auch das ist voll schön. So, ich war 4,5 Jahre weg und die haben sich mega gefreut, dass ich wiederkomme. Das ist ja voll die schöne Wertschätzung, weißt du? Und das ist auch nochmal anders als die Wertschätzung, die du online erfährst von Leuten, die dich eigentlich nicht kennen, auch wenn ich das total süß und schön finde, ist das ja nicht nachhaltig, weil es so, ist auch voll das spannende Thema, weil ich auch gerade gedacht habe, guck mal, in Hollywood und auch die Celebrities und auch die Menschen jetzt, die jetzt in der Öffentlichkeit stehen, denen wir so nacheifern oder viele junge Menschen, die denken, boah, 24 Tim, was, ne? Und keine Ahnung, die alle so ultra viel Reichweite haben, das, wir idealisieren diese Menschen ja total. Und es hat einen Grund, warum ganz viele von diesen Menschen sich immer mehr selbst optimieren wollen, immer mehr auf Operationen und machen. Und ich bin, das ist kein Abwerten davon, ne? Absolut kein Abwerten davon, dass man es macht. Nur ein Symptom eines Systems, was uns immer wieder sagt, wir müssen mehr, höher, weiter, schneller, besser. und was so Menschlichkeit nach hinten stellt, aber Außenwirkung nach vorne stellt. Und das, ich gerade in Hollywood und auch Social Media ist Außenwirkung einfach mit eines der, also das Kapital und auch sehr patriarchal geprägt. Gerade was so weibliche Körper angeht, männliche Körper angeht, wie wir auszusehen haben. Und es hat ja einen Grund, warum viele in Hollywood in Suchterkrankungen verfallen, in Suizid auch nicht selten, weil es eben nicht nachhaltig glücklich macht, weil man nie das Gefühl hat, genug zu sein, sich ständig vergleicht, wie wir ja auch, das ist ja nur eine andere Ebene, die ganze Zeit auf einem Präsentierteller ist und auch ja gar nicht mal richtig unterscheiden kann, was ist echt und was ist nicht echt. Also sind meine Friends echt? Ist das irgendwie alles so oberflächlich oder mit wem hat man die schönsten Momente in seinem Leben? So, und die werden halt immer weniger. Und die schönsten Momente hast du ja nicht auf dem roten Teppich, weil das kann ich zumindest von mir aus sagen. Auch wenn das tolle Momente teilweise waren, so für mich aber eher so Sachen, von denen ich nie gedacht hätte, dass die mal passieren. Aber irgendwann ist es auch, verliert auch das an Bedeutung, weißt du? Ich habe mich schon wieder verloren. Ich verliere mich immer in so Rants, wo ich am was komplett an.
Ja, aber finde ich total spannend. Ich finde auch jetzt diese ganzen Events und so roten Teppiche und so, das ist alles total aufregend. Ich merke aber jetzt schon, ich glaube, das verliert sehr schnell. Also das ist so ein bisschen wie bei mir auf der Arbeit früher im Ministerium. Ich hatte ganz viele Dienstreisen. Ich war dann bei der EU in Brüssel oder in Straßburg beim Europarat, in New York bei der UN und das war alles total aufregend. Die ersten Male. Und dann wurde es halt dann doch einfach nur eine Dienstreise. Und eigentlich ist man jetzt dann doch einfach nur 3 Tage nicht zu Hause, 24/7 am Arbeiten. Man ist nicht bei seinen Haustieren. Man kann nicht seine FreundInnen treffen, man kann nicht seinem Sport nachgehen. Eigentlich ist es jetzt dann doch nur Stress und man ist zwar in einer anderen Stadt. Ich hatte eine Dienstreise mal nach Stockholm, dachte, ach, das ist so cool, so aufregend. Und dann war ich in einem Hotel, 30 Minuten vom Flughafen entfernt. Ich habe Stockholm gar nicht gesehen. Am ersten Tag, am zweiten Tag sind wir dann in einem Hotel nach Stockholm rein, hatten bis 21 Uhr Termine und dann hatte ich noch über 100 Mails aufzuarbeiten. Also es war dann so, dass aus meinem Umfeld alle gesagt haben, ach Mensch, wie toll, du warst jetzt in Stockholm für die Arbeit und bezahlt, wie aufregend. Ich war so, nee, ich war in einem Hotel in Stockholm. Ich war nicht bei Alfie, ich war 24/7 am Arbeiten. Und man sitzt dann ja auch mit KollegInnen beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen. Und auch das ist dann ja nicht so das echte Gesicht, was man zeigt, sondern man ist dann ja auch im Arbeitsmodus. Und daran erinnern mich jetzt auch gerade diese Social Media Events. Es ist halt, es klingt total aufregend, aber es ist Arbeit am Ende des Tages. Man ist nicht so, wie wenn man jetzt einfach mit FreundInnen ins Kino geht, sondern es ist schon Arbeit. Man präsentiert sich. Es wird auch immer was von einem erwartet. Und da muss man schon gucken, kann ich mir das jetzt geben oder nicht.
Und man muss auch nochmal sagen, also je mehr man das macht, also eine Zeit lang habe ich das wirklich viel gemacht, weil ich auch dachte, ich muss das machen, weil ich muss gesehen ich werden. Und Leute müssen, also Brands müssen wissen, dass ich wichtig, also dass ich irgendwie noch relevant bin, weil diese konstante Angst der Irrelevanz mich so getrieben hat. Und je mehr ich das gemacht habe, desto mehr war ich aber auch immer in diesem Gefühl von, boah, wieso ist der jetzt schon wieder da? Wieso bin ich da nicht eingeladen worden? Der sieht viel krasser aus als ich, die sieht viel krasser aus. Und also halt wieder in dieses negative Vergleichen gehen und diese Ängste und Sorgen, die einen treiben. Und diese Events geben einem ja auch sonst nichts. Du bist dann, also es ist so heftig oberflächlich. Auch die Gespräche, die ich führe, diese Gespräche, die ich jetzt mit dir habe, auch hinter den Kulissen, sind so für mich halt voll schön und bereichernd. Deswegen verlieren wir uns ja auch immer so Gequassel. Und auf den Red Carpets habe ich das voll oft so gehabt, dass ich dachte, wow, was war das gerade für ein oberflächliches Gespräch? Und es hat mir einfach nichts, also nicht immer, ne? Obviously war es auch manchmal schön und so. Ich will jetzt nicht alles unter einen Kamm scheren. Aber es ist wirklich eine Welt, eine sehr spezielle Welt.
Ja, es ist auch wirklich trotzdem vieles sehr schön. Ladet uns bitte weiter ein.
Oh Gott, auf jeden Fall, ja.
Also es macht schon auch vieles sehr viel Spaß, aber man muss total lernen, wo gehe ich jetzt hin und wo nicht. Also ich habe jetzt am Anfang mich zu allem Ja gesagt und jetzt merke ich mehr, ich gehe nur dahin, wo ich auch wirklich gerne hingehen möchte.
Und es hängt ja auch davon ab, mit wem man da hingeht. Ich zum Beispiel frage, gehst du auch dahin und dann ist es mega cool.
Ja. Dann ist es cool. Ja, das ist schon, weil wir schließen ja wirklich auch Freundschaften innerhalb von Social Media und dann macht es total Spaß, wenn man so zusammengeht oder letztens hatte ich auch eine Freundin aus England zu Besuch und dann konnte ich sie auch mal mitnehmen zu so einer Kinopremiere. Das war dann natürlich schon cool und aufregend. Aber du hast eben schon probiert, eine Überleitung zu machen und dann haben wir uns wieder verquatscht. Nach New York. Ich habe uns ein kleines Intro geschrieben. Bist du ready?
Ich bin ready.
Letzte Woche wurde Soran Mamdani, ein muslimischer Immigrant, der sich klar für Transrechte und gegen die israelische Regierung ausspricht, zum Bürgermeister von New York gewählt. Und das, obwohl mindestens 26 MilliardärInnen Millionenbeträge gespendet haben, um seinen Wahlsieg zu verhindern. Zu seinen Wahlversprechen gehören kostenlose Kinderbetreuung, kostenloser Stadtbusverkehr, staatlich geförderte Lebensmittelgeschäfte und ein neues Amt für öffentliche Sicherheit, das eine bestehende städtische Initiative erweitert, bei der bestimmte Notrufe nicht von der Polizei, sondern von MitarbeiterInnen der psychiatrischen Versorgung bearbeitet werden. Finde ich übrigens super. Sein Transitionsteam besteht ausschließlich aus Frauen. Warum glaubst du, war Mamdani trotz der schwierigen politischen Lage in den USA so erfolgreich?
Ehrlicherweise finde ich die Frage schwer zu beantworten. Also ich persönlich denke ja immer, wenn man das hört, was du gerade gesagt hast, auch das, was letztlich bei uns die Linke damals, also zur Zeit der Wahlen auch immer noch irgendwie sagen, das ist so offensichtlich. Also für mich ist es so, dass ich denke, wer findet das doof? Außer vielleicht die 0,5% Reichsten dieser Gesellschaft. Das Problem ist ja in den USA und auch hier, dass dieser Populismus und diese spalterische Sprache, sowohl was auch große Medienhäuser angeht, wie Axel Springer, als auch die PolitikerInnen und so, haben es ja trotzdem geschafft, dass Fakten egal sind. Deswegen, to be honest, ich weiß nicht, was ihn jetzt, also für mich war er im Vergleich zu anderen nochmal deutlich klarer in dem, was er gemacht hat, als viel, viel klarer und deutlicher zum Beispiel als eine Kamala Harris, in vielen Bereichen auch besonders, was Israel, die Kritik an der israelischen Regierung, am IDF angeht, besonders auch was die Rechte von queeren Menschen angeht, also viel ehrlicher, viel transparenter, viel nahbarer. Aber ich finde nicht, dass das, also für mich erklärt es das nicht unbedingt, weil das haben wir in Deutschland ja, also theoretisch gesehen haben wir es ja trotzdem irgendwie auch schon mal gesehen. Warum er es jetzt geschafft hat, ist mir aber ehrlich gesagt am Ende des Tages auch, ich habe mich einfach gefreut.
Ja, geht mir genauso. Ich kann es mir auch nicht so ganz erklären. Ich glaube, es liegt natürlich schon auch an der Bevölkerung in New York. Das muss man schon sagen. Es ist so mal, also es ist ein spezieller Ort auf der ganzen Welt. Alle wollen nach New York, die kreativ sind, die divers sind, die offen sind. Es ist eine Stadt der EinwanderInnen, wo alle herkommen aus der ganzen Welt.
Die auch mit reinspielen.
Ja, also ich glaube schon, dass es daran liegt. Ich finde aber auch, dass er halt sehr konsequent war, dass die Leute sich da nicht so haben verarschen lassen. Also wenn dann auch gefragt wird, welches Land wollt ihr als erstes besuchen, alle sagen Israel und er sagt dann halt, also ich wollte nur noch mal erinnern, ich bin ein Bürgermeister von New York. Also ich bin dann in New York und mache hier Politik. Aber trotzdem, finde ich, hat man da auch gesehen, viele Leute wählen entgegen ihrer eigenen Interessen. Und das finde ich so schockierend. Das finde ich auch hier bei den Leuten, die halt so AfD und CDU wählen und aber selber nicht zu den Reichsten gehören. Warum macht man das denn? Und da hat man ja auch wieder, also ich meine, klar bin ich da auch in einem bestimmten linken Algorithmus, aber man sieht dann ja auch immer so die Straßeninterviews, wo die Leute dann so sagen, ja klar, eigentlich bräuchten sie Sozialhilfe. Eigentlich bräuchten sie auch zum Beispiel gratis öffentliche Verkehrsmittel, Hilfe bei den Lebensmitteln, weil ja eine Packung Eier schon unbezahlbar geworden ist. Die kommen ja überhaupt nicht über die Runden da. Aber trotzdem wählen die das ja. Ich finde das so, ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Also, dass MilliardärInnen sagen, wir wollen das unbedingt verhindern.
Das verstehe ich.
Das verstehe ich. Also da, klar, macht. Wobei ich auch gelesen habe in Forbes, es gibt 2 MilliardärInnen, die Mamdani auch unterstützt haben, die eben ihr Reichtum generell benutzen für soziale Projekte. Die gibt es auch.
Trotzdem sind sie noch Milliardäre.
Trotzdem sind sie noch Milliardäre. Aber geben auch viel davon weg. Darum denke ich, meine Güte, macht was ihr wollt damit.
Also, ja, voll. Es ist gut, eine Person zu haben, die Milliarden irgendwie Vermögen hat und auch viel davon abgibt. Aber solange du, also niemand auf dieser Welt muss eine Milliarde irgendwie besitzen. Ich glaube, Menschen ist nicht bewusst, was das für eine Menge ist. Also Menschen können sich nicht vorstellen, wie viel Geld das ist. Ich habe das irgendwann mal einfach nur ganz vorsichtig umgerechnet, wenn du, also hier ein gutes aktuelles Beispiel, und dann gehen wir zurück zu Mamdani. Billie Eilish hat 11 Millionen, also von einem geschätzten Vermögen von 50 Millionen, was immer noch absurd viel und für die meisten Menschen überhaupt nicht vorstellbar ist. Also 20% ihres Vermögens hat sie gespendet. Wenn Taylor Swift, die 1,6 Millionen, glaube ich, hat, 20...
Milliarden, oder?
Nee, sie hat 1,6 Milliarden auf dem Konto. Entschuldigung, auf dem Konto sagt man nicht. Sie hat 1,6 Milliarden Vermögen geschätzt. Wenn sie davon dieselbe Summe wie Billie Eilish spenden würde, wären das für sie umgerechnet, glaube ich, 0,6%, 0,5% oder sowas. Und das ist wie jemand, der 100.000 Euro Vermögen hat und 500 Euro spendet. So.
Ja, wow.
Und jetzt rechnen wir das hoch auf Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos oder Elon Musk. Und dann reden wir von Summen, also da reden wir von jemandem, der 100.000 auf dem Konto hat und Centbeträge spendet. So. Und ich sage das nur, weil Menschen sich oft wirklich nicht die Dimensionen vorstellen können, was eine Milliarde ist und dass niemand auf dieser Welt nicht nur diese Mengen an Geld und Vermögen haben sollte, sondern die damit einhergehende Macht. Allein dieser Satz, den du eben vorgelesen hast, habe ich gedacht, wie kaputt ist unsere Welt, dass es Menschen gibt, die so viel Macht haben, die sagen können, wir wollen nicht, dass der es schafft. Deswegen werden wir Kampagnen unterstützen mit unserem Vermögen und Macht, also die sind connected dann zu irgendwelchen großen Plattformen, die Fake News verbreiten können, die jemanden schlecht dastehen lassen können, ob es jetzt Zeitschriften sind, Online-Magazine, ob es irgendwelche Plattformen wie X oder sonst was ist oder Truth Social oder das ist nicht okay, dass sowas existiert.
Ja, das finde ich auch richtig krass. Also wirklich kein Mensch auf der Welt braucht 1 Milliarde Euro. Also da bist du wirklich, du, all deine Nachkommen und deine erweiterte Familie, alle sind für immer versorgt und dann hast du immer noch viel zu viel Geld übrig. Und man muss ja auch bedenken, du könntest wirklich Weltprobleme lösen. Das ist ja das Absurdeste. Stell dir mal vor, wie viel weniger Kriege wir hätten, wenn es einfach keine Armut geben würde. Also wenn alle Menschen auf der Welt genug zu essen hätten, was das ändern würde bei uns auf der Welt. Das würde ja wirklich...
Und man muss das ja auch nochmal in Perspektive setzen. Wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, dann nehmen wir das Beispiel von eben Taylor Swift, würde 20%, wie Billie Eilish, 20% ihres Vermögens spenden, dann sind das, wenn ich jetzt, ich habe es gerade mal im Kopf, 1,6 Milliarden, 20% wären, glaube ich, 320 Millionen, korrekt? Ich glaube. Also selbst wenn es jetzt nicht 100% stimmt, ist egal. Dann hätte sie 320 Millionen Dollar gespendet und hätte immer noch ein Vermögen von 1,3 Milliarden. Das bedeutet, sie wäre immer noch übertrieben extrem reich. Und sie entscheidet sich aber, das nicht zu tun. Und selbst wenn sie viel spendet, ja, natürlich ist das gut, aber wir machen uns abhängig davon, über die vermeintliche Großzügigkeit von weltberühmten, übertrieben reichen Menschen angewiesen zu sein.
Ja, vor allem eine Taylor Swift, die dann ja noch von ihrem Album 8 verschiedene Versionen rausbringt und Tickets kosten mit dynamischem Marketing. Je mehr Leute wollen, je teurer sind die Tickets. Schönerweise kosten die dann irgendwie 200 Euro. Dann wurden jetzt ja noch irgendwelche Voice Notes verkauft für viel Geld. Also da muss man sich schon fragen, wenn man gegen MilliardärInnen ist, wenn man für eine gerechte Gesellschaft ist, dann gegen alle. Denn wirklich niemand braucht so viel Geld. Und wenn die das weiter euch aus der Tasche ziehen, also ich weiß nicht, hast du dieses Video von Cardi B gesehen, die so sagt so, oh Gott, Leute, ich habe mir gerade mal Mietpreise angeguckt und ich sag euch noch die letzten 2 Wochen, ihr sollt mein Album kaufen. Leute, bitte streamt das. Also,
geil.
Es gibt auch solche und das sind wirklich, und ich glaube, das muss man schon sehen, wer halt in Reichtum aufgewachsen ist und gar nicht mehr sieht, was davon ist normal und was nicht, oder wer auch wirklich mal gestruggelt hat und den Wert von Geld kennt, das ist schon was anderes. Auch eine Kim Kardashian, die saß in dem Podcast von Alex Cooper, Call Me Daddy, Call Her Daddy, und hat auch gesagt, sie weiß gar nicht, was ihre Sachen kosten. Sie hat überhaupt keine Ahnung, was ihr Glam-Team und so kostet. Und das glaube ich ihr, das wird Sinn machen. Warum sollte sie sich um ihre Finanzen kümmern? Aber das ist halt wirklich das Problem. Also diese Menschen, die so unfassbar viel Geld haben, die haben überhaupt gar keinen Bezug dazu, was das überhaupt bedeutet, was es für andere Menschen bedeutet, es nicht zu haben.
Und offensichtlich auch kein Interesse daran, die Welt jetzt, also die wenigsten haben ein Interesse daran, die Welt wirklich besser zu machen mit dem Vermögen und dem Reichtum, den sie haben. Und ich glaube, es ist, also da kommen wir wieder zurück zum Idealisieren von Menschen, die und auch wieder zum System Kapitalismus, weil uns ja suggeriert wird, dass das erstrebenswert ist. So, wir wollen Konsum, wir wollen uns ganz viel leisten können, wir wollen krasse Urlaube, fette Outfits und nee, warte mal, fette Autos und krasse Outfits so rum. wir wollen so perfekt aussehen, vermeintlich. Wir wollen, keine Ahnung, all diese Sachen, die uns suggeriert werden und im Vordergrund steht aber stehen selten so menschliche Komponenten, die aber eigentlich ja wirklich uns glücklich machen. Denn das, was uns ja nachhaltig glücklich macht, sind zwischenmenschliche Interaktionen. Wenn ich mit Jaloo und Gazelle abhänge und das Gefühl habe, so boah, ich kann mich richtig fallen lassen. Ich liebe das, mit denen zum Beispiel abzuhängen, weil ich das immer das Gefühl habe, so ich krieg neue Perspektiven aufs Leben. Kann mich so fallen lassen. Ich bin in so einem richtigen Safer Space. Und das ist einfach mega wertvoll. Und da nehme ich viel mehr draus mit. Auch wenn ich natürlich selber wieder in diese Muster verfalle. Also let's be honest, ich bin ja genauso. Ich bin ja auch voll das Konsumopfer. Also ich rede jetzt hier gerade so, als ob ich da nicht, ich bin da voll von betroffen, ne? Mein Gehirn will die ganze Zeit Dinge kaufen und Dopamin und ich hasse, also das ist auch nicht cool.
Ja, und ich muss sagen, ich hinterfrage das schon auch, dieses ganze kapitalistische System, also inwieweit wir das auch brauchen, weil wir sind da noch gar nicht draußen. Und jetzt gerade, wo ich halt mit Unternehmen zusammenarbeite, muss ich sagen, bin ich doch deutlich glücklicher, weil ich mir aussuchen kann, was sind das für Unternehmen, was für Werte vertreten die? Müssen hier Menschen leiden, müssen hier Tiere leiden für den Herstellungsprozess? Mit wem kann und möchte ich zusammenarbeiten? Und das ist Kapitalismus pur. Trotzdem fühle ich mich irgendwie in meinen Werten mehr gesehen, als jetzt für ein Karin-Prien-Ministerium zu arbeiten. Das wird in der Öffentlichkeit wahrgenommen als, ne, man ist nicht im Kapitalismus, man ist Beamtin und man kann hier, man arbeitet für die gute Sache. Auch als ich für eine NGO gearbeitet habe lange und wirklich, also in London gewohnt habe mit einem NGO-Gehalt, das war nicht leicht. Also da habe ich dann auch nebenher dann noch an der Bar gearbeitet, mein Ehrenamt gehabt. Ich habe 7 Tage die Woche durchgearbeitet und konnte mir den Bus zur Arbeit nicht leisten. Das waren alles andere Zeiten und ich habe dann zwar schon für die gute Sache gearbeitet, trotzdem denke ich, ach jetzt nur so mit Unternehmen zu arbeiten, mit denen ich gerne arbeite. Ich mache jetzt auch feministische Arbeit. Ich erreiche viel mehr Menschen, als ich das getan habe zu einer Zeit, wo ich wirklich gestruggelt habe. Also ich glaube schon, es ist total schwierig, da das Richtige zu finden. Und es ist vor allem kein Problem, was wir auf individueller Basis lösen können.
Genau. Und also nochmal ganz wichtig, weil ich jetzt irgendwie so reflektiere über das Gespräch gerade so. Wir haben ja am Anfang einmal kurz gesagt, dass Social Media und Gespräche und solche Sachen oft keine Graustufen zulassen. Und ich rede jetzt hier nicht von einem Schwarz-Weiß-Thema. Es bedeutet nicht, dass ich sämtliche Luxusgüter, alles, was irgendwie jede Form von Konsum kritisiere oder so, weil es geht mir eher so um es geht mir wie immer um die Extreme in dieser Gesellschaft und darum, dass man so ein bisschen anfängt, dieses System zu hinterfragen und zu sehen. Und nicht darum, dass ein Geld nicht auch bis zu einem bestimmten Punkt, weil das ist natürlich auch super privilegiert von mir. Ich zum Beispiel hatte nie finanzielle Probleme. Ich bin in absolutem Wohlstand groß geworden. Das heißt, ich kann das gar nicht nachempfinden und Geld hat für mich eine andere Bedeutung, als es für jemanden, der in der Kindheit zum Beispiel gestruggelt hat oder dessen Eltern gestruggelt haben. Und deswegen ist es auch immer für mich jetzt so ein bisschen ein schwieriges Thema, da jetzt irgendwie so drüber zu sprechen, weil eine Person, die, ich sag mal, Armut aufgewachsen ist, natürlich jetzt auch nochmal viel mehr im Zweifel den Wunsch hat, sich Dinge leisten zu wollen. So, ich will das niemandem absprechen. Mir geht es eher wirklich wie um dieses, was uns vermittelt wird und die reichsten und mächtigsten Menschen dieser Welt und dieses Idealisieren davon und auch die Politik, die damit gemacht wird, über Markus Söder und Friedrich Merz und die AfD, dass die uns über Emotionen immer dazu bekommen, dass wir das Gefühl haben, wir, keine Ahnung, uns wird irgendwie was weggenommen und wir gucken gar nicht mehr dahin, was also dass wirklich die alle Politik machen, die den meisten Menschen heftig schadet. Und selten konstruktiv ist. Aber wir können auch nochmal zurück zu Mamdami, weil wir haben irgendwie, habe ich den komplett übergangen, habe ich das Gefühl.
Alles gut, ich hatte dazu auch nur noch eine Frage. Ob du dir vorstellen kannst, dass so ein Wandel hier auch passieren kann? Also einmal komplett linke Politik durch.
Naja, also das ist ja jetzt ja New York, ne? Das ist der Bürgermeister von New York, das ist, glaube ich, auch nochmal, also ich frage mich, wie es bei den Wahlen wird und wie es weitergeht in den USA. Ich finde das unfassbar gruselig, die Entwicklung dort. Ich finde die Entwicklung hier aber auch extrem gruselig. und gerade tatsächlich wenig Hoffnung. Aber ich weiß auch, wenn man jetzt, also mal so historisch gesehen, was ist es schon so, dass wir uns eigentlich immer in eine bessere Richtung tendenziell entwickelt haben und dass jede, dass es aber trotzdem immer wieder so Dips gab und immer wieder Situationen, die zu einer Art Gegenbewegung geführt haben. Das bedeutet aber nicht, dass das nicht noch passieren kann. Und wir sind ja trotzdem in vielen Bereichen weiter, auch wenn es jetzt wieder Rückschritte gibt, als wir es noch vor 40 Jahren waren. Ne, das muss man ja ganz nüchtern betrachtet sehen. Wir leben in immer noch einer der sichersten Zeiten ever. Es gab ein Buch, das heißt Factfulness, wie wir lernen, die Welt zu sehen, wie sie wirklich ist. Und da bröselt er das mal so ein bisschen wissenschaftlich auf und sagt halt, naja, eigentlich vieles von dem ist gefühlt beschissener und es gibt immer noch viele Probleme und es gibt Gewalt und es gibt all diese Sachen, aber es ist im alles ist über die letzten Jahrhunderte viel, viel besser geworden. So. Und das ist trotzdem gut, dass irgendwie sich daran nochmal dran zu erinnern, auch wenn sich das gar nicht so anfühlt. Und auch wenn extrem viel Ungerechtigkeit und auch, also ich sage das im gleichen Atemzug, in dem gerade ein Völkermord verübt wird, ne? Also das bedeutet nicht, dass nicht grausame Sachen passieren und auch teilweise schlimmer werden.
Ja, mehrere Völkermorde.
Auch Sudan und Kongo und es passieren einfach unfassbar viele schlimme Dinge auf dieser Welt. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich gerade irgendwie wenig Hoffnung habe, weil ich gerade voll in diesem Gefühl drin bin, dass ich die Welt oft nicht verstehe. Also gerade jetzt so Deutschland bezogen auf die Israel-Politik und auch das, also Israel generell, wie die Regierung und das IDF und Palästina und Sudan und so. Das, ich habe das Gefühl, wir haben uns so heftig, also wir entmenschlichen so stark und wir distanzieren uns so stark von dem, was wirklich mit echten Menschen passiert, dass das alles nur noch so Worthülsen und Gelaber ist. Und ich check das einfach nicht. Ich checke nicht, wie wir zu sowas, was heißt geworden sind. Ich glaube, wir waren immer schon so, aber je mehr man das selber sieht und checkt, desto schlimmer wird's für einen, weil man, wir haben irgendwie verlernt. Nee, wir haben es nicht verlernt. Wir haben es wahrscheinlich immer schon so gemacht. Ja, es ist einfach krass, das zu sehen.
Ich glaube auch, also dass wir das jetzt so einen krassen Wandel haben, glaube ich auch nicht. Ich meine, letztendlich die Berlin-Wahl war ja auch sehr links. Ich glaube, das ist ein bisschen, was Mamdani ist für New York. Ist in großen Städten wird es immer anders sein als für das gesamte Land. Und das ist so ein bisschen traurig. Aber ich glaube auch, wir entwickeln uns einfach auf beiden Seiten in ganz extreme Richtungen.
Und trotzdem haben wir durch Heidi Reichenegg und auch viele andere in der Linken, die ja auch jetzt irgendwie trotzdem gefühlt so ein bisschen, ich sehe da Parallelen. Nicht, also obviously sind die nochmal anders, aber ich sehe trotzdem Parallelen, weil Heidi zumindest jetzt, wie ich sie auch kennengelernt habe, wirklich sehr, also die, das ist kein Schauspiel. Das ist wirklich kein Schauspiel. Die möchte einfach diese ganz basic human rights haben für Menschen. Und das heißt nicht, dass innerhalb der Strukturen der Linken oder innerhalb, also dass sie selber oder dass viele andere da alles geil finden, was da passiert und auch mit allem d'accord sind. Aber es ist zumindest ein Hoffnungsschimmer, weil ich das Gefühl habe, das ist das erste Mal seit langem, dass man wieder eine Politikerin hat und auch einige von ihnen, auch Ines und fallen jetzt gerade nicht mehr so viele Namen ein, aber die das ernst meinen, die nicht irgendwie einfach nur sich daran bereichern wollen oder sowas, sondern im Gegenteil sogar eher darunter leiden. Denn das muss man ja auch sagen, zur jetzigen Zeit in dieser Partei zu sein und noch in der Öffentlichkeit zu stehen.
Keine leichte Zeit.
Ist keine leichte Zeit, nee.
Ja, finde ich schon echt alles schwierig, aber wir hoffen das Beste. Und ich wollte zum Abschluss noch zwei schöne Themen. Ja. Drag Race UK und dein Buch. Aber erst Drag Race UK. Ich habe darüber schon mal gesprochen im Podcast. Ich finde, Drag Race ist unglaublich wichtig für queerpolitische Bildung. Wir brauchen dieses Format. Jetzt gerade läuft auch Drag Race UK, die aktuelle Staffel. Darum dachte ich, sprechen wir nochmal drüber. Guckst du's? Wie guckst du's? Wer sind deine FavoritInnen?
Also pass auf, ich bin ein großer Drag Race Fan. Ich weiß gar nicht, wann ich damit angefangen habe. Staffel 6, 5, die erste, die ich geguckt habe. Also ich glaube, ich gucke das jetzt seit 10 Jahren. Ich habe keine Ahnung. Liebe es so doll. Ich habe diese ganze Explosion natürlich jetzt mitbekommen. Es ist mir teilweise schon ein bisschen zu viel, weil es 8 Branches von 9 Branches gibt und UK versus the World, Canada versus the World, Allstars hier, Allstars da. Manchmal würde ich gerne ein bisschen mehr zurückschrauben, so, weil man hat dann so ein Übersättigungsding. Aber ich liebe es nach wie vor. Es gibt trotzdem so ein paar Sachen, die ich gerne ein bisschen anders hätte. Ich habe zum Beispiel jetzt bei der aktuellen UK-Staffel fehlen mir so ein bisschen auch ältere Queens manchmal. Also ich finde, es ist sehr extrem jung geworden. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ich finde es manchmal total schön, wenn da einfach so ein paar Seasoned Queens bei sind und nicht Seasoned Queens, die sagen, ich bin gerade Anfang 30, sondern ich meine wirklich Seasoned Queens, die wirklich auch mal irgendwie, keine Ahnung, Anfang 50 oder Ende 50 sind oder sowas. Und ich liebe, liebe, liebe Drag. Ich liebe Drag, weil ich früher, als ich noch ungeoutet war, so heftig trans- und queerfeindliche Sachen gesagt habe, weil ich mich zu dieser heteronormativen Mehrheit anpassen wollte. Ich bin einer von den guten Schwulen, ich bin nicht so feminin, ich bin nicht so, ne, und mich damit abheben wollte oder der Mehrheitsgesellschaft anpassen wollte. Und Drag, das einmal zu sehen, hat mir so, ist für mich so die ultimative Form der Befreiung, als männlich sozialisierte Person zu sagen, also ist ja nur noch nicht mal immer so, es dürfen ja, also alle können Drag machen, aber ich sage jetzt mal so, wie ich es für mich wahrgenommen habe, am Anfang vor allem, jemand, der so Angst vor seiner eigenen femininen Seite hatte, ein Format zu sehen, in dem Männer, männlich sozialisierte Menschen größtenteils, eine Kunstform machen, in der sie ihre feminine Seite so doll ausleben und so überbetonen, ist für mich, ist wie so eine Befreiung in meinem Kopf gewesen und ist mit ganz viel Mut. Und ich denke dann immer so, auch ich, der so heteronormativ aufgewachsen ist, aber auch heterosexuell gelesen wird größtenteils noch. Ich kann, für mich ist schon so, selbst Händchen halt mit meinem Freund durch die Straßen zu laufen, ist für mich eine Challenge. Und dann Menschen, die, weißt du, diesen Endgegner von fick dich Heteronormativität sind, ist für mich so geil und so befreiend und auch historisch gesehen so Paris is Burning, eine krasse Doku über, keine Ahnung, über die, also wie überhaupt Ballroom entstanden ist, aus schwarzer Kultur, toller Film, tolle Doku gibt's, glaube ich, auch, ich weiß nicht, gibt's die noch auf Netflix?
Gab die mal auf Prime, glaube ich. Bin ich mir nicht sicher. Aber guckt die auf jeden Fall, wenn ihr die findet.
Genau. Ja, deswegen, ich lieb's.
Ich lieb's. Aber du hast noch nicht gesagt, wer gerade deine Favoritinnen sind.
Ach so. Also, pass auf. Ich hab geguckt Slasion Royale gerade und UK. UK sind immer mit eines meiner Lieblingsstaffeln, weil ich mag den UK-Humor und die Art von UK-Queens sehr gerne. Es ist aber nicht meine Favorite-Staffel, muss ich sagen. Die aktuelle Staffel holt mich nicht so doll ab, weil ich bisher noch keine Queen habe, und damit kommen wir zu dem, die so hervorsticht, dass ich denke, geil. Die sind alle toll, aber ich hatte bei vielen Staffeln dieses Gefühl von, wow, die ist richtig krass, die hat irgendwas super Besonderes. Aber ich muss sagen, es gibt so gerade ältere Staffeln in UK, auch die, ich weiß gar nicht mehr, welche das war, da waren so ein paar wirklich fantastische Staffeln bei. Und The Vivian.
Welche?
Oh, die erste.
Ja.
The Vivian ist einfach... Auch Lawrence Chandy, die zweite Staffel, ist auch fantastisch.
Ja, ich muss gestehen, ich habe Drag Race UK nie geguckt bis zu dieser Staffel. Ich habe immer nur USA und All Stars geguckt und bin jetzt mit dieser Staffel UK eingestiegen und habe jetzt parallel nochmal die komplette erste Staffel gesehen. Bin damit jetzt gerade fertig und daher auch großer The Vivian-Fan. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr startet mit Drag Race, ihr könnt das übrigens sehen, es gibt dafür ein eigenes Portal, das heißt auch Wow Presents. Und da gibt's alle Drag Race Formate. Es gibt aber, glaube ich, auch manche auf Netflix, wenn man erstmal einsteigen will. Große Empfehlung. Ja. Also wirklich, schaut alle Drag Race. Es ist lustig, es ist queerpolitische Bildung, es ist inspirierend, was die Kreativität angeht. Also ich habe in unserem privaten Chat auch schon erzählt, ich hole dann immer wieder meine Nähmaschine raus und denke, ich könnte auch so nähen wie die Queens, weil wo es immer Challenges gibt, wo die sich aus dem Nichts so komplette Outfits machen müssen. Ich kann das nicht, leider, aber denke immer, jetzt ist der Moment, wo ich es schaffe. Darum wirklich große Empfehlung. Aber es reicht, wenn man sich kreativ auslebt. Und ich wollte noch fragen, dein Buch kommt jetzt. Was können wir da erwarten und was geht's?
Ich muss mich da, glaube ich, noch dran gewöhnen, dass ich das jetzt sage, dass ich ein Buch geschrieben habe, weil ich es auch noch nicht so groß an die Glocke gehangen habe. Das mache ich vielleicht noch, aber mein Imposter ist, habe ich auch eben schon vor der Aufnahme gesagt, ich habe irgendwie so ein krasses Imposter-Gefühl wieder. Das will eh keiner lesen und so. I don't know. Je mehr es zum Veröffentlichen kam, desto mehr habe ich das Gefühl bekommen und saß dann teilweise an meinem Imposter-Kapitel und dachte so, wow, Aljoscha, wow. Und ja, also es ist ein bisschen schwierig, ich finde es gar nicht so einfach zu beschreiben, aber basically, also der Titel ist, gut wird's hier nicht mehr, aber besser. Und mein Wunsch war, meine Geschichte und mein Werdegang und meine Learnings als Vehikel zu benutzen, um über gesellschaftskritische Themen zu sprechen. Also ich habe es quasi versucht, so zu machen, dass ich gesagt habe, ich möchte es teilweise lustig machen, teilweise traurig oder unterhaltsam, Sachen aus meinem Leben und das zu nutzen, um zu zeigen, welche Learnings ich hatte, was ich mitgenommen habe und Menschen sozusagen ohne erhobenen Zeigefinger ein bisschen den Finger in die Wunde zu halten bei vielen Themen, über die wir heute auch gesprochen haben. Dann geht es um meine Kindheit, es geht um mein Coming Out, es geht um, keine Ahnung, die Zeit im Internat, in der ich war, es geht um übergriffiges Verhalten, was ich erlebt habe, vielleicht habe ich mich auch übergriffig verhalten. Also es geht um sehr viel Selbstreflexion und ich wollte aber, dass man mit einem guten Gefühl aus dem Buch rausgeht. Also nicht mit einem Gefühl von, die Welt ist kacke und deswegen fand ich den Titel, gut wird's hier nicht mehr, aber besser, so zeitgeistig, weil ich dachte, naja, irgendwie gut ist ja auch immer eine Frage der Perspektive. Was ist schon gut, aber es wird besser und ich glaube, wenn wir es schaffen, uns irgendwie darauf zu konzentrieren und Denkanschlüsse zu geben und so, das war so ein bisschen mein Wunsch.
Also folgt Ayosha auf allen Kanälen. Ich habe alle Social-Media-Accounts verlinkt. Dann verpasst ihr auch nicht, wenn das Buch rauskommt. Ihr könnt es aber jetzt schon vorbestellen. Ich habe euch auch das verlinkt. Es ist total wichtig, Bücher vorzubestellen, habe ich gelernt. Erstens, ich mag das, weil es ist ein kleines Geschenk für einen selber. Ich bestelle oft Bücher vor und dann vergesse ich es und dann irgendwann taucht es bei mir im Postfach auf und ich freue mich total. Es hilft auch total für die Bestsellerlisten. Also wenn es dann nämlich online geht oder in den Verkauf geht, dann zählen alle Vorbestellungen rein und damit unterstützt ihr eure liebsten AutorInnen. Darum unbedingt vorbestellen. Du hast es auch bisher noch gar nicht so beworben, oder?
Nee, ich habe es noch nicht so beworben. Also ich glaube zum einen, weil ich so ein bisschen Schiss davor habe. Ich weiß gar nicht warum. Und zum anderen, weil es noch kein Cover hat. Also wir arbeiten noch am Cover, sagen wir es mal so. Und ich glaube, es hat sich für mich immer noch komisch angefühlt zu sagen, ich bewerbe das jetzt, obwohl es noch kein fertiges Cover hat. Aber ich glaube, ja, also man unterschätzt halt wirklich, wie viel Herzblut in sowas und wie viel Arbeit und auch irgendwie, ja, also es ist ja wirklich ein krasser Prozess, den man da durchmacht. Und es ist so weird, weil man bewirbt ja auch trotzdem zwischendurch mal Sachen auf Social Media und ich will mich immer nicht so anbiedern und sagen, ey, bitte kauf das. Weil wenn die Leute es nicht kaufen wollen, dann wollen sie es nicht kaufen, dann will ich auch niemanden zwingen. Und gleichzeitig wünscht man sich es so sehr, wenn man so denkt, boah, da ist so viel reingeflossen und ich glaube, dass es schön geworden ist und gut, aber ja, weiß ich nicht.
Es ist total schwer, glaube ich, so eigene Sachen zu bewerben. Darum, du kannst einfach sagen, was für ein tolles Buch das ist und ich sage, kauf das.
Du kriegst ja auch eine Kopie und dann kannst du es vor allen lesen.
Oh, ich freue mich schon sehr drauf. Wirklich vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Alle, die zugehört haben, so unbedingt 5 Sterne geben. Es ist immer noch ein neuer Podcast. Ich freue mich über jeden Support. Erzählt all euren FreundInnen davon. Folgt Ayosha, stellt das Buch. Und wenn ihr eh schon in den Shownotes seid, ich habe da auch meine Petition verlinkt, weil der Berliner Senat plant, trotz steigender Zahlen von Gewalt gegen Frauen, Fachgewalthilfe pauschal zu streichen. 2% für alle Projekte. Das sind zwischen 400 und 40.000 Euro. Für die Projekte, die jetzt schon jedes Jahr hunderte Frauen abweisen müssen, weil es eben nicht genug Plätze gibt, sollen jetzt noch weniger Plätze haben. Darum bitte unterschreibt die Petition. In Köln gab es so eine Petition und die war erfolgreich. Die geplanten Kürzungen wurden alle zurückgenommen. Darum habe ich große Hoffnung für Berlin. Unterschreibt, schickt es auch allen, die ihr kennt. Es ist super, super wichtig, dass wir jetzt gerade nicht soziale Projekte kürzen, denn das hilft uns wirklich nirgendwo weiter. Darum, vielen, vielen Dank für euren Support, für alles. Danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass du dabei warst.
Danke. Danke für alle eure Existenz und Kuss auf die Nuss, wenn ihr wollt. Tschüss.
Tschüss.